Es ist eigentlich eine ziemlich wichtige Frage im Job, oder? Vertraut ihr eurem Chef oder natürlich eurer Chefin? Oder kommt ihr euch manchmal womöglich etwas manipuliert vor? Das ist tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Und es gibt Gründe, warum manipulative Menschen oft genug Erfolg damit haben und sogar Karriere machen. Sprechen wir drüber, aber natürlich auch über Lösungen im Umgang mit ihnen. Ja, und außerdem treffen wir den Mann, der am anderen Ende des Winzer Seelsorgetelefons in Rheinland-Pfalz den Hörer abnimmt.
SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Mit Alexander Winkler. Hi. Skrupellos, manipulativ, berechnend. Ja, das sind jetzt wohl kaum Eigenschaften, die in der Jobausschreibung für den tollsten Chef der Welt drinstehen würden. Und doch zeigen Studien, genau solche Menschen machen mit größerer Wahrscheinlichkeit Karriere als andere. Forscherinnen und Forscher der Uni Trier beispielsweise nennen Menschen mit so einer Persönlichkeit Machiavellisten. Was es mit denen auf sich hat und warum die so erfolgreich sind, das hat Christian Altmaier nachgefragt.
Die Menschen sind so einfältig und gehorchen so den Bedürfnissen des Augenblicks, dass der Betrüger immer solche findet, die sich betrügen lassen.
Das ist ein Zitat von Niccolo Machiavelli aus seinem Werk Der Fürst von 1513. Es zeigt, dass der italienische Philosoph kein besonders positives Bild vom Menschen hatte. Einem guten Herrscher riet er in diesem Buch deshalb, zu lügen, zu betrügen und zu täuschen, um seine Macht zu erhalten. Wer so eine Persönlichkeit hat, wird auch heute noch als Machiavellist bezeichnet, erklärt Professor Uwe Jierhahn von der Universität Trier.
Diejenigen, die stärker machiavellistisch sind, haben ein sehr starkes Bedürfnis nach Status, Macht und Geld. Sie setzen manipulative, sie setzen opportunistische Techniken ein, lügen, betrügen, schmeicheln, drohen, Sabotage zum Beispiel.
Uwe Jierhahn ist kein Psychologe, sondern Arbeitsmarktökonom. Und für eine neue Studie hat er sich zusammen mit seinem Kollegen Mersat Baktas jetzt angeschaut, ob es hilft, berechnend und manipulativ zu sein, um die Karriereleiter hinaufzusteigen. Das Ergebnis? Machiavellisten haben eine 31% höhere Wahrscheinlichkeit, Chefin oder Chef zu werden, als Menschen, die diese Eigenschaften nicht mitbringen.
Beförderungen in Managementpositionen, die basieren in der Regel auf einem Wettbewerb. Nun kann ich versuchen, in diesem Wettbewerb durch Leistung zu glänzen. Ich kann aber auch anfangen, meine Kollegen zu sabotieren.
Trotzdem, die Trierer Führungskräftetrainerin Kerstin Seidel rät Managerinnen und Managern in ihren Seminaren davon ab, sich derart manipulativ zu verhalten.
Weil Teams klug sind und solche Menschen entlarven und für ehrliche Führungskräfte lieber arbeiten und alles geben. Und Führungskräfte können sich das heute nicht mehr erlauben, die Menschen zu verlieren, weil dafür haben wir einfach zu wenig auf dem Markt. Die Fachkräfte wachsen nun mal nicht auf den Bäumen.
Das ist einer der Gründe, warum die Trierer Trainerin glaubt, dass es künftig weniger Machiavellisten in die Chefsessel schaffen werden. Die jüngere Generation von Vorgesetzten würde meist einen anderen Führungsstil bevorzugen, wertschätzend und auf Augenhöhe. Und darin sieht sie auch die Zukunft im Management.
Deshalb ist für mich die Führungskraft heute eine erfolgreiche Führungskraft, die wirklich echtes Interesse an den Menschen zeigt, die eine angstfreie Organisation mit psychologischer Sicherheit aufbauen möchte und auch wirklich daran interessiert ist, die Menschen kennenzulernen, zu lernen, wie die ticken, wie ihre Stärken sind und sie dann wachsen zu lassen.
Also, manipulieren ist zum Glück auch als Chef ziemlich schlechter Stil. Aber seine Chefinnen und Chefs können sich ja leider nur die wenigsten selbst aussuchen. Gut möglich also, dass wir es im Verlauf unseres Berufslebens einmal mit einer manipulativen Führungskraft zu tun haben. Ja, was machen wir dann? Armin Trost ist Psychologe, Betriebswirt, Coach und Professor an der Hochschule Feuchtwangen und er berät selbst Unternehmen zu ihrer Personalstrategie. Mein Kollege Michael Herr hat mit ihm gesprochen und wollte wissen, woran erkenne ich denn überhaupt, dass mein Boss manipulative Züge hat?
Na, ist gar nicht so einfach festzustellen zunächst, weil Führung heißt, Geführte oder Mitarbeiter in gewisser Weise beeinflussen. Ja, es geht ja darum, Handlungsfähigkeit herzustellen und da habe ich Erwartungshaltungen an die Mitarbeiter. Und das ist also ganz normal, ja. Nur manipulative Führung wird halt schnell dysfunktional. Das merke ich unter anderem daran, dass ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter mich chronisch schuldig fühle, schlechtes Gefühl habe, eine Last tragen muss, die ich eigentlich nicht tragen sollte, Verantwortung übernehme, wofür ich eigentlich keine Verantwortung übernehmen sollte. Also wenn sich die Dinge über eine lange Zeit sehr, sehr schwer anfühlen, das wäre mal so eine erste Antwort.
Und mit welchen Techniken sorgt der Chef, die Chefin dafür, dass ich diese Gefühle übernehme? Also wird da permanent zum Beispiel Schuld für ein Versagen einer Abteilung dann auf eine Person abgewälzt oder wie?
Ja, zum Beispiel. Also man muss sich das so vorstellen, eine manipulative Führungskraft hat ein ganz zentrales Defizit. Sie kann mit ihren eigenen Gefühlen nicht umgehen. Eine Führungskraft, muss man sich vorstellen, hat natürlich ein großes Paket. Da ist alles Mögliche dabei. Scham, Schuld, Druck, Kränkungen, Unsicherheit, Hilflosigkeit und so weiter. Und diese Führungskräfte, die können damit nicht umgehen. Das haben die in ihrer Kindheit auch nie gelernt, weil sie nie die Sicherheit hatten. Und ihre Technik besteht jetzt nur einfach darin, dass sie diese aversiven Gefühle durch andere austragen lassen. Man nennt das auch das heiße Kartoffelphänomen. Und dadurch komme ich als Mitarbeiter in eine chronische Überlast. Also ich trage die Gefühle meiner Führungskraft.
Viele Betriebe arbeiten ja heute mit flacheren Hierarchien als früher, entscheiden also viel mehr Dinge im Team, als das vielleicht in der Vergangenheit noch der Fall war. Was bedeutet das denn jetzt für manipulative Führungsstrategien? Werden die dadurch seltener oder vielleicht einfach nur subtiler?
Ja, also das ist weniger eine Frage der Flachheit von Hierarchien, sondern es ist eine Frage des Führungsverständnisses, wenn man so will. Mhm. Also Führungskräfte können aus unterschiedlichen Rollen heraus agieren. Und in der Vergangenheit hatten wir natürlich Führungskräfte sehr häufig, die haben halt Ansagen gemacht. Die haben gesagt, ihr macht es jetzt so, weil ich das will. Ich trage die Verantwortung und eure Verantwortung besteht darin, das zu tun, was ich von euch erwarte. Während wir heute ja auch andere Rollen ganz stark nutzen, also wie zum Beispiel die Coach-Rolle, wo ich sage, macht ihr doch mal Vorschläge, ne? Und ich führe durch kritische Fragen oder wir erarbeiten Lösungen im Konsens, ja, und ich moderiere. Und es kann alles wunderbar funktionieren. Das Problem kann jetzt in zwei Richtungen bestehen. Also das eine ist, dass ich zum Beispiel als Führungskraft sage, ich gebe euch die Verantwortung, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich möchte, dass ihr Vorschläge macht. Aber am Ende macht ihr dann doch das, was ich will.
Das ist dann Manipulation in Reinform.
Das ist Manipulation in Reinform. Ja, oder ich setze mich mit einem Team zusammen und sage, jetzt lasst uns das mal gemeinsam besprechen und gemeinsam eine Klärung herbeiführen. Und am Ende kommt es raus, was ich will. Ja. Und die Leute merken es vielleicht noch nicht mal. Das ist Manipulation. Also es ist extrem wichtig, grundsätzlich in der Führung, dass das führungskraftgeführten Verhältnis sehr klar ist, dass es geklärt ist, dass darüber auch gesprochen wird. Wer trägt hier eigentlich die Verantwortung und was ist meine Rolle als Führungskraft? Darüber muss man reden. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn man das tut, heißt das nicht notwendigerweise, dass keine Manipulation stattfindet. Aber das ist zumindest mal eine ganz wichtige Voraussetzung.
Wenn ich jetzt betroffen bin, eine Führungskraft habe, die systematisch und strategisch versucht, mich zu manipulieren und ich darunter leide, wie gehe ich am besten damit um? Sollte man unmittelbar die Chefinnen und Chefs auf das Fehlverhalten aufmerksam machen oder erstmal laufen lassen, beobachten, weil vielleicht sonst die Lage komplett eskaliert von Anfang an?
Also erstmal muss ich ja als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin differenzieren, ist es wirklich eine dysfunktionale oder wir sagen mal toxische Manipulation oder habe ich einfach nicht verstanden, wie meine Führungskraft führt. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ja, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, die sehr stark auf Eigenverantwortlichkeit setzt und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hat es nicht verstanden, dass das das Führungsverständnis ist, dann erlebe ich das als meine Führungskraft will Verantwortung abwälzen. Ja, tatsächlich ist es aber Vertrauen. Ja, und das ist eigentlich was Gutes und was Schönes. Also, ich muss da vorsichtig sein in der Diagnose. Und der erste Schritt wäre natürlich hier erstmal zu versuchen, eine Klärung mit der Führungskraft herbeizuführen, beispielsweise in einem Mitarbeitergespräch. Dann würde ich die Dinge langfristig beobachten als Mitarbeiter. Ich würde vielleicht auch mal ein Tagebuch führen oder in einzelnen Situationen mal erkennen. Jede Führungskraft hat mal gute und schlechte Tage. Und es passiert, dass Führungskräfte auch mal tatsächlich Probleme haben, ihre Emotionen zu regulieren. Und dann hauen die halt mal einen raus oder sind wütend oder so. Das ist nicht gleich Manipulation. Es geht wirklich darum, dass es ein nachhaltiges Muster ist, ja, das sich wirklich durchzieht. Und wenn ich das feststelle, dann brauche ich einen sozialen Support unbedingt. Ich muss mit anderen drüber reden, mit anderen Personen, die eine gewisse Besonnenheit mitbringen. Und ich muss mir irgendwo Hilfe holen, ist ganz klar. Und das Ganze kann dann so weit gehen, dass ich tatsächlich das möglicherweise dieses Verhältnis verlassen muss, weil es nicht mehr tragbar ist.
Was halten Sie denn von der Strategie, einfach versuchen, unter dem Radar zu arbeiten, also unter dem Radar der Führungskraft, die manipulativ aktiv ist. Also dass man sozusagen versucht, sich innerhalb der Abteilung, innerhalb des Teams so weit weg wie möglich von der Führungskraft zu bewegen, unauffällig zu arbeiten, erfolgreich zu arbeiten, aber eben nicht so stark ein Leuchtturm zu bilden, dass die Führungskraft die ganze Zeit auf mich schaut und versucht, irgendwie auf mich Einfluss zu nehmen.
Ja, das kann eine Strategie sein. Also ich schaffe eben meinen eigenen Handlungsraum, ich schaffe eine gewisse Unabhängigkeit von meiner Führungskraft. Also auch, dass ich mein Arbeiten anders dann einordne oder frame, wie wir auch sagen, dass ich sage, ich mache die Dinge ja auch nicht für den Chef, sondern ich mache die Dinge für die Kunden und für die Kollegen und ich versuche eine Unabhängigkeit von der Führungskraft herzustellen. Das kann gut funktionieren, ja, absolut.
Sagt der Psychologe, Betriebswirt, Coach und Professor an der Hochschule Feuchtwangen, Armin Trost. Vielen Dank für das Gespräch.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert, die heute die Frage von Stefan aus Freisen beantwortet. Stefan hat etwa 6 Jahre lang bei seinem derzeitigen Arbeitgeber gearbeitet, einem Sanierungsunternehmen. Aber seit einiger Zeit ist er schon schwer krank, bekommt deswegen Arbeitslosengeld und scheidet demnächst dann auch offiziell aus dem Betrieb aus, weil er eine Erwerbsminderungsrente bekommt. Dazu will er wissen: Ich habe noch circa 60 Tage Resturlaub auf meinem aktuellen Gehaltszettel stehen. Können die dann ausgezahlt werden? Tja, wie ist es denn mit dem Resturlaub in diesem Fall? Unsere Arbeitsrechtlerin Julia Englert sagt, der Urlaub muss wohl tatsächlich ausbezahlt werden. Und sie erklärt, warum.
Zunächst gilt einmal, während Ihrer Erkrankung erhalten Sie weiterhin Urlaubsansprüche. Urlaub verfällt bei längerer Krankheit grundsätzlich nach 15 Monaten nach dem Urlaubsjahr. Es ist aber entscheidend, ob Ihr Arbeitgeber über den Verfall von Urlaubstagen informiert hat oder nicht. Hat er nicht informiert, kann der Urlaubsanspruch gar nicht verfallen. Solange die Erwerbsminderungsrente noch nicht greift, besteht Ihr Arbeitsverhältnis formal fort, obwohl Sie ausgesteuert sind. Hierfür erhalten Sie dann weiterhin Urlaubsanspruch. Der Urlaubsanspruch, der am Ende noch besteht, muss bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausbezahlt werden.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Tja, dieses Wort macht vermutlich nicht nur Weinkenner ziemlich nachdenklich. Krisendestillation. Dahinter steckt ein Notfallplan der EU. Winzerinnen und Winzer, die noch viel zu viel Rotwein und Rosé aus dem vergangenen Jahr im Keller haben, können den jetzt ausnahmsweise zu Industriealkohol destillieren lassen. Ja, Platz im Keller, etwas Geld dafür, das ist aber wohl nur eine kleine Hilfe in einer ansonsten viel größeren Existenzkrise des Weinbaus. Gegen die Sorgen der Branche macht jetzt die evangelische Kirche ein neues Angebot, eine eigene Winzerseelsorge. Wolfgang Brauer hat den Pfarrer am anderen Ende des Sorgentelefons getroffen.
Tobias Kraft, Winzerseelsorge.
Eine geistliche Betreuung für Weinbauern in Not. Seit kurzer Zeit bietet der rheinhessische Pfarrer Tobias Kraft diesen Dienst zusammen mit einer Kollegin an, per Telefon und im persönlichen Gespräch. Der Grund, die Winzerseelsorge ins Leben zu rufen, ist ein trauriger.
Unsere Pröbstin Henriette Crüvel, man könnte auch sagen so eine Art Regionalbischöfin, war ziemlich am Anfang ihrer Amtszeit mit einem Suizid eines Winzers konfrontiert. Und das ist ihr sehr nahe gegangen. Sie wollte halt speziell auch für die Winzerschaft dieses Seelsorgeangebot dann anbieten.
Und sprach Tobias Kraft an, ob er sich dieser neuen Aufgabe annehmen könnte. Der Geistliche im Ruhestand war nämlich 34 Jahre lang Gemeindepfarrer in 5 rheinhessischen Dörfern und kennt deshalb die Sorgen und Nöte der Winzer ganz genau. Seit 1. Juni ist das Telefon für die Winzerseelsorge geschaltet. Der erste Anruf ließ nicht lange auf sich warten.
Der Betrieb stand letztlich auch auf der Kippe. Und was ich festgestellt habe im Laufe des Gesprächs, dass natürlich dann auch familiäre Probleme mit einhergehen. Also sprich zum Beispiel die Frage, ob dann von den Kindern jemand den Betrieb weiterführen soll, kann überhaupt, ja. Also das sind dann so Zukunftsängste, die dann nicht nur bei der Generation auftauchen, die jetzt momentan betroffen sind, sondern eben auch dann die Nachfolgegeneration, wenn es denn eine gibt.
Oder die Altersversorgung der Großeltern, die ihren Weinberg jetzt nicht mehr verpachten können. Vielen Weinbauern in Rheinhessen und anderswo geht es gerade schlecht. Die Erlöse sind stark gesunken, gleichzeitig aber die Kosten enorm gestiegen, zum Beispiel für Dünger und Energie. Es gibt weniger Weintrinker, der Klimawandel und die US-Zölle setzen die Winzer zusätzlich unter Druck.
Im Großen und Ganzen war der Weinbau, so wie ich das für Rheinhessen feststellen konnte, eigentlich nie in so einer tiefen Krise wie jetzt.
Deshalb komme das Angebot der evangelischen Kirche gerade zur richtigen Zeit, meint Otto Schätzel. Er hat viele Jahre die Weinbauschule in Oppenheim geleitet und kennt die Branche genau.
Mit dieser Krise sinkt ja auch das Selbstbewusstsein der Winzer. Die Winzerseele tickt schon sehr speziell. Und Winzer sind zum Teil auch introvertiert. Sie sagen nicht alles, tragen sehr viel mit sich rum. Es wird nicht sehr viel kommuniziert. Und diese Kommunikation jetzt anzubieten, das halte ich für genial und absolut notwendig und vielleicht schon überfällig.
Auch wenn das Angebot der evangelischen Kirche in den Weinbaubetrieben heftig diskutiert wird.
Die einen sagen, was bringt denn das schon? Ja, die können dem auch nicht helfen. Ja, die können keinen billigen Kredit anbieten oder die können ihm auch kein Geld geben, was er braucht. Natürlich können sie es nicht. Und die anderen sagen, das ist gar nicht so schlecht, weil die Frauen, die dahinter stehen, das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir mal einen Facher haben. Und dann kommt nämlich zum Ausdruck, es geht nicht nur ums Bankkonto, es geht auch um unser Eheleben, es geht das Problem mit unseren Kindern. Und die kann man vielleicht durch ein Gespräch zunächst mal aufbrechen.
Trotzdem haben bisher nur wenige Weinbauern das Angebot in Anspruch genommen. Das Projekt Winzerseelsorge ist zunächst auf ein Jahr befristet. Dann soll geprüft werden, ob es sich bewährt hat und fortgesetzt werden soll.
Ja, noch schöner wäre natürlich, wenn sich die Lage unter den Winzern bis dahin so weit verbessert hätte, dass das Angebot überflüssig wäre. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in jeder Krise Hilfe suchen. Das war SWR1 Arbeitsplatz. Lob und Kritik freuen wir uns immer drüber. Per Mail an arbeitsplatz@swr1.de. Ich bin Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.